D-Radio Wissen 100.
Mensch zu Unrecht in der Psychiatrie. Und er kommt einfach nicht mehr raus. Das ist das Setting vieler Psychothriller. Und dieses Setting spielt ja auch irgendwie mit Urängsten. Ausgeliefert sein, die Kontrolle über das eigene Leben verlieren. Denn wie soll man, wenn man einmal zu Unrecht als krank diagnostiziert ist, beweisen, dass man gesund ist? Wenn man vollgepumpt ist mit Medikamenten, die einem das Hirn vernebeln? Wenn man einmal in diesem System Psychiatrie festhängt? Veronika Svilanz war ihr Leben lang in der Psychiatrie. Die junge Lettin ist 1944 vor der Roten Armee nach Deutschland geflohen. Sie fand, wie viele Flüchtlinge, Arbeit auf einem Bauernhof als Fremdarbeiterin. Dort hat sie sich den Arm gebrochen und kam ins Krankenhaus und nie wieder raus. Denn ein paar Wochen später bekam sie die Diagnose Schizophrenie und wurde in die Psychiatrie in Wiesloch bei Heidelberg eingewiesen. Dort starb sie im Jahr 2006. Daniel Stender ist hingefahren.
An Gräbern zu stehen macht ratlos. An Gräbern zu stehen ist abstrakt.
Zwei Plätze weiter, das Grab von der Frau Svilanz.
Du stehst vor einem Stein, einem Kreuz, einem Namen. Und dieser Name steht für eine bestimmte und einzigartige Geschichte, deren Protagonist nicht mehr handelt und nicht mehr erzählt.
Da steht ja Vera.
Die Frau Svilanz, das war ja das Drama, warum er sie nicht gefunden hatte übers Rote Kreuz. Die wurde bei uns immer über alle Jahre, alle Krankengeschichten durch unter dem Vornamen Vera Svilanz, also Vera, geführt. Und ihre Schwester hatte sie unter dem Vornamen Veronika gesucht.
Veronika Svilanz hat ihre Geschichte nie erzählt. Das haben andere für sie getan. Und sie hat irgendwann aufgehört, Einfluss auf ihre Geschichte zu nehmen. Da scheint es auf eine gemeine Art konsequent, dass auf dem Grabstein ihr falscher Name steht. Vera Svilanz, 1923 bis 2006.
Svilanz, hat die Schwester erklärt, ist also auch ein häufiger Name in ihrem Heimatort. Und von daher war das einfach schicksalshaft, dass man da beide Karteien da nicht zusammengeführt hatte.
Das sagt Ursula Bender, Sozialarbeiterin im psychiatrischen Zentrum Nordbaden der Psychiatrie in Wiesloch bei Heidelberg. Gemeinsam mit ihr und dem Krankenpfleger Wilfried Wehner stehe ich Anfang Juli 2014 am Grab von Veronika Svilanz. Obwohl sie von beiden betreut wurde, wissen sie nur wenig über Veronika Svilanz. Wie auch. Irgendwann, Ende der 40er Jahre, hatte sie aufgehört zu sprechen.
Aber das Geburtsdatum ist jetzt schon das tatsächliche, weil auch da gab es ja...
Genau, die Schwester hatte das dann korrigiert. Sie hatte auch die Unterlagen und es konnte dann korrigiert werden.
Okay. Gab es bei vielen damals, wo man nicht genau wusste, sie konnten es nicht richtig sagen, wann sie geboren sind. Und dann hat man natürlich auch irgendwann gesagt, nimmt man halt ein Geburtsjahr an.
Veronika Svilanz kam aus einem kleinen Dorf in Lettland. 1944 floh sie mit ihrer Schwester, Onkel und Tante vor der Roten Armee nach Deutschland. Auf der Flucht verlor sie die Schwester aus den Augen, Onkel und Tante emigrierten später nach Kanada. Veronika Svilanz arbeitete als sogenannte Fremdarbeiterin auf einem Bauernhof in Bayern. Nach einem Arbeitsunfall diagnostizierten Ärzte Schizophrenie. So wie bei der Ukrainerin Alexandra Ivanova, die auf dem Friedhof der Psychiatrie Wiesloch nur wenige Gräber von Veronika Svilanz entfernt liegt.
Hier ist auch die Grabstelle von der letzten hier noch gelebten Iro-Patientin, die Frau Ivanova, die im Jahr 2007 verstorben ist, kurz bevor das Iro-Denkmal eingeweiht wurde. Ein paar Tage vorher ist sie verstorben.
Iro-Patienten. Das steht für die Patienten, um die sich nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1951 formal die International Refugee Organization kümmerte. Die Amerikaner hatten auf dem Gelände der Psychiatrie in Wiesloch ein Mental Health Hospital eingerichtet, in das die ehemaligen Zwangsarbeiter und andere Displaced Persons gebracht wurden, bei denen psychische Probleme diagnostiziert worden waren. Viele der Iro-Patienten wie Veronika Svilanz oder Alexandra Ivanova waren traumatisiert durch Krieg, Zwangsarbeit, die Nachkriegspsychiatrie.
Sie kam im Alter von 20 Jahren in das damalige Mental Health Hospital und blieb ihr ganzes Leben hier. Es war ähnlich wie bei der Frau Svilanz, dass sie sich sprachlich auch nicht geäußert hat.
Warum haben die sich nicht geäußert?
Ich denke, dass die Frau Ivanova sehr stark traumatisiert war. Es geht aus den Unterlagen hervor, dass sie auch zu Beginn der Behandlung hier in dem damaligen Hospital sich sehr gefürchtet hatte, immer vor den Elektroschockbehandlungen, und dass es nach einer der ersten Behandlungen auch zu einer Fehlgeburt kam. Man wusste damals gar nicht, dass sie schwanger war, und man kann nur vermuten, dass es eventuell auch im Vorfeld vielleicht eine Vergewaltigung gegeben hat in den letzten Kriegstagen noch, woraus die Schwangerschaft herrührte. Und es war natürlich so ein dramatischer Einschnitt. Sie hat sich auch nicht geäußert gegenüber einem Dolmetscher.
Warum Veronika Swielans auch verstummte, weiß niemand genau. Vieles von dem, was man weiß, beruht auf den Recherchen des Heidelberger Dokumentarfilmers Mario Damolin.
Ich bin Mario Damolin, Jahrgang 47, studiert Soziologie, Erziehungswissenschaft, dann relativ fix in den Journalismus gewechselt und von Print über Radio dann zum Fernsehen gekommen.
Mario Damolin hat 2004, 2 Jahre vor ihrem Tod, einen Dokumentarfilm über Veronika Swielans gedreht. Verschollen in der Psychiatrie.
Dieser Film war der wichtigste Film in meinem Leben.
In dem Film zeigt er die 80-jährige Veronika Swielans. Sie spricht nicht, sie sitzt im Rollstuhl, ihre Hände zittern, die Wangen sind eingefallen und sie muss gefüttert werden. Immerhin erzählen die Pfleger im Film, sie isst gern Eis und Kuchen.
Zum Beispiel dieses Bild finde ich interessant, weil da die kleine Schwester, die Anna Wilczyna, hier steht, die guckt halt wie so ein kleines Mädel guckt.
Bei unserem Gespräch zeigt mir Mario Damolin Fotos.
Veronika Swielans schaut hier schon sehr ernsthaft. Das war ein ernsthaftes Mädchen, das früh an Arbeit gewöhnt war. Da gab es nicht viel zu lachen in diesen Bauernfamilien, sondern da musste gearbeitet werden.
Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm. Er zeigt, wie Mario Damolin in Archiven Krankenakten findet.
Das war ja erstmal eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Wie er den Bauernhof, auf dem Veronika Swielans gearbeitet hat, entdeckt. Wie er in Lettland einen Mitschüler und ihre Halbschwester trifft und in England ihre Schwester. Es war Zufall, dass der Film zustande kam. Veronika Swielans Schwester Bronislava hatte über das Internationale Rote Kreuz eine Suchanfrage gestellt. Das hatte sie in den Jahren zuvor auch schon getan. Allerdings kam erst rund 60 Jahre nach der Trennung der beiden Schwestern jemand auf die Idee, dass Vera Swielans und Veronika Swielans ein und dieselbe Person sein könnten. Ein Aktenfehler unter vielen, findet Mario Damolin.
Was wissen wir eigentlich über diese vielen Schicksale, diese Einzelschicksale, die abgeheftet sind, die abgelegt sind, die in Regalen vor sich hin modern, was mit denen alles passiert ist? Und diese Vera Swielans war eine davon. Und zufällig bin ich da vorbeigekommen und habe gefragt, nee, habt ihr da was? Und nur deswegen ist es überhaupt öffentlich geworden. Es wird so viel nicht öffentlich, dass man nur ahnen kann, wie viel Falschdiagnosen, wie viel Ungerechtigkeit, was da alles in dieser Zeit passiert ist.
Unter anderen Umständen wäre Veronika Swielans vielleicht gar nicht in die Psychiatrie gekommen. Oder sie hätte sie zumindest irgendwann wieder verlassen.
Dieses Foto zum Beispiel, das zeigt sie so als 16-, 17-Jährige. Da denkt man, naja, warum guckt die so komisch? Aber früher haben alle Leute komisch in die Fotoapparate geguckt. Also das findet man in den alten Fotos generell. Man sieht hier, glaube ich, ein bisschen diese Kurzsichtigkeit, finde ich. Aber man sieht nicht, dass die in irgendeiner Weise, was weiß ich, derangiert wäre oder so. Sieht aus wie ein normales, junges Mädchen.
Aber 1945, 46 war Deutschland kein Land, in dem Rücksicht auf ein alleinstehendes lettisches Bauernmädchen genommen wurde, das kein Deutsch sprechen konnte und Angst hatte. Irgendwann muss es ein Erlebnis gegeben haben, das Veronika Swielans verändert hat, mutmaßt Mario Damolin.
Das da ist ein Foto, das gemacht wurde, während sie auf diesem Bauernhof da waren in Bayern. Und da ist schon diese Zurückgezogenheit, diese Angst. Da ist auch Angst. Hier ist keine Angst. Das ist nur, ja, ich gucke halt in die Kamera oder so. Das ist ein Foto, das zeigt, da hat sich Angst eingenistet. Und die Schultern sind schon nach oben gezogen. Es ist etwas, das sich versucht zusammenzuhalten.
Als sich Veronika Swielans bei Heuarbeiten den Arm bricht, beginnt ihre Odyssee durch deutsche Krankenhäuser und Psychiatrien, unter anderem in Kempten und Kaufbeuren. In dieser Zeit wird ihr Armbruch nicht richtig behandelt und ihre Verschlossenheit wird erst als Depression und 1945 in Kempten dann als Schizophrenie diagnostiziert. Allerdings können es keine Psychiater gewesen sein, die diese Diagnose gestellt haben, hat Mario Damolin herausgefunden.
Vom Augen bis zum Zahnarzt alles. bloß keinen Psychologen, keinen Psychiater oder irgendeinen Sozialmediziner, der auf die sozialen Backgrounds hätte achten können. Es war nicht die Zeit der differenzierten Betrachtung von psychischen Lagen von Menschen. Man hat alles, was nicht normal war, war irgendwie schizophren oder so ähnlich. Und so hat man auch diagnostiziert.
Erst später wurde Veronika Swielands nach Wiesloch überwiesen.
Die Menschen sprachen kein Deutsch, sie waren verängstigt und die deutschen Psychiater konnten aus ihrem Verhalten oder aus der Kommunikation heraus sicherlich nicht immer eine eindeutige Diagnose stellen. Ich denke, dass es einfach teilweise Annahmen waren und dass er oftmals die Diagnose Schizophrenie gestellt worden ist, obwohl es sicherlich nicht ganz fundiert war.
Das erklärt Wilhelm Kneis, der das psychiatrische Wohn- und Pflegeheim in Wiesloch leitet. Die Diagnose Schizophrenie wurde damals mit Elektroschocks behandelt. Auch Alexandra Ivanova erhielt von 1945 bis 1954 Elektroschocks aus der Krankenakte.
Benahm sich heute, als sie zum Schock geführt werden sollte, außerordentlich renitent. Klammerte sich in den Fußboden, an die Möbel des Gangs, an den Türpfosten. Musste schließlich von 5 Pflegerinnen unter Aufbietung aller Kräfte zum Schockbett förmlich geschleift werden.
Kurze Zeit später steht in der Akte:
starke Blutungen. Es wurde eine Ausräumung gemacht, da es sich um einen Abortus handelte.
Die Sprache der Psychiatrie, die ist relativ spröde, hat sich festgehalten. Es wurde eine Ausräumung gemacht, also wie war das damals? Möglicherweise eine Vergewaltigung einer Zwangsarbeiterin, dann Schwangerschaft, dann Ausräumung, Abortus und so weiter. Also in einer relativ technischen Sprache, in einer kalten Sprache und einfach nur darauf abgelegt, die Widerstände zu beschreiben, die da entstanden und nicht das Mitgefühl zu beschreiben mit demjenigen, den man da gerade in der Mangel hatte.
Viele der mehreren hundert IRO-Patienten in Wiesloch waren als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Andere kamen aus Konzentrationslagern oder sie waren, wie Veronika Swielands, vor der Roten Armee geflohen. Manche waren auch sogenannte Hilfswillige der Wehrmacht. Diejenigen, die aus Westeuropa kamen, schafften es schon bald zurück in ihre Heimatländer. Anders war es bei denen, die aus der Sowjetunion kamen, erklärt Wilhelm Kneis.
Ein Teil der Menschen wollte nicht zurückgehen, weil Stalin ja die Devise ausgegeben hat, jeder, der was mit den Deutschen zu tun hatte, ist ein Kriegsverbrecher und den erwartet der Tod. Und das hat sich rumgesprochen unter dieser Personengruppe, dass also Menschen mit dem Suizid gedroht haben, wenn sie repatriiert werden.
Der erste kommissarische Leiter, ein Lette, der Buduls, der hat systematisch Akten verbrannt. Und zwar, um seine Patienten zu schützen. Keine Akte, kein Patient. Das war die Logik und die war in einer gewissen Weise gerechtfertigt.
Und so erklärt sich auch, dass Mario Damolin knapp 60 Jahre nachdem Veronika Swielands in die Psychiatrie eingewiesen wurde, der erste war, der sich für ihre Akten in den Krankenhäusern in Kempten und Kaufbeuren interessierte. Denn im Lauf der Jahre wurde die Diagnose nicht mehr in Frage gestellt. Veronika Swielands schwieg und sie war hospitalisiert.
Dieser Hospitalismus ist natürlich eine ganz schwerwiegende Geschichte, weil es die Leute hindert, überhaupt zu sich selber zu finden, sondern die klammern sich an diese Institution, weil es sonst nichts anderes gibt.
Mario Damolin bezeichnet Hospitalismus als die Abhängigkeit des Menschen von der Klinik.
Es ist völlig klar, dass Leute, die hospitalisiert sind, auch in der Weise nicht mehr therapierbar sind, wenn die 10 oder 15 Jahre in so einer Institution, muss man sich vorstellen, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde 10 Jahre in der Psychiatrie leben, also ich wäre garantiert auch hospitalisiert.
Insofern wurde die Psychiatrie in Wiesloch für viele der IRO-Patienten in gewisser Art zu einer zweiten Heimat. Eine zwiespältige Heimat. Einerseits war es wohl auch die Psychiatrie der Nachkriegszeit, die Menschen wie Veronika Swielands zu Patienten gemacht hat. Andererseits, seit Mitte der 70er Jahre hat sich die Psychiatrie geändert. In Wiesloch zum Beispiel erinnert ein Denkmal an die IRO-Patienten. Das Gelände hat mittlerweile mehr Ähnlichkeit mit einem Park als mit einer Anstalt. Und die Menschen aus Wiesloch gehen hier gern spazieren.
Du weißt gar nicht, ist das jetzt ein Patient oder ist das irgendjemand anders, der gerade einen Spaziergang macht oder sowas. Man sieht natürlich schon auch Patienten rumlaufen und man merkt, dass das Patienten sind, aber das ist nicht dieses Extraordinäres, sondern das ist ein Teil einer Normalität, die sich da eingesetzt hat, die viel besser ist und viel besser mit den Menschen umgeht, meiner Meinung nach, als das vor 40, 50 Jahren der Fall war.
Und auch die Menschen, die in Wiesloch arbeiten, sind anders. Bis heute erinnern sich Wilhelm Kneis, Ursula Bender und Wilfried Wehner fast zärtlich an ihre Patienten.
Da sieht man, wo die Menschen eigentlich herkommen, also überwiegend aus diesen Ostgebieten, dann hier auch Bilder.
Im Konferenzraum haben sie einige Schicksale auf Schautafeln rekonstruiert.
Das war eine sehr illustre Persönlichkeit, der Pavlo Viskerbitz, genannt Paolo. Da hat immer eine seltsame Kopfbedeckung aufgehabt. Manchmal hat er auch eine halbe Melone sich auf den Kopf gesetzt.
Ein wenig klingen sie fast wie Lehrer, die sich an ihre ehemaligen Schüler erinnern. Es gibt die lauten, raumgreifenden Schüler, zu denen jeder eine Anekdote kennt. Und die stillen, von denen nur wenig in Erinnerung bleibt. Aber natürlich ist diese Analogie mehr als schief.
Ich sehe jetzt hier auf den Abbildungen auch die Frau Swielands. Die war aber viel stiller, oder?
Ja, ich war total still. Das ist ja auch von Anfang an beschrieben, dass sie also gar nichts mitgemacht hat, sich auch gewehrt hat, aber eben nicht verbal, sondern eher nonverbal und durch ihr Verhalten. Aber später war sie auch total zurückgezogen, hat sich fast nicht geäußert. Das Überraschende für uns war ja, wie sie die Schwester wieder getroffen hat. Wir waren skeptisch wegen dieser Begegnung, was denn, ob sie ihre Schwester erkennt oder nicht.
Das Treffen mit der Schwester. Wenn Mario Damolins Film ein Hollywood-Film wäre, dann wäre das der Moment der Sentimentalität. Der Moment, in dem die Geigen einsetzen. Aber Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm, der das Treffen zwischen Veronika Swielands und ihrer Schwester Bronislava einfach als das zeigt, was es war. Als das Zusammentreffen zwischen einer wachen alten Dame und einer, deren Hände zittern, die nicht laufen und nicht sprechen kann. Und trotzdem, die Hände von Veronika Swielands zittern zwar weiter, als sie Bronislava trifft, aber in ihren Augen verändert sich etwas. Sie erkennt ihre Schwester wieder.
Sie hat auf jeden Fall eine Regung gezeigt und hat zum Erkennen gegeben, dass sie ihre Schwester wiedererkennt. Sie hat also Tränen gekriegt.
Nach außen sichtbar war keine Veränderung festzustellen. Es war die Begegnung, das hat sie sehr bewegt, aber es war nicht so nachhaltig, dass man hätte, dass das eine Veränderung im späteren Verlauf gezeigt hätte. Die Begegnung nach 60 Jahren, im hohen Lebensalter, in einem allgemein geschwächten körperlichen Zustand. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Begegnung 20 Jahre früher hätte stattfinden können, dass dann ein reger Austausch vielleicht wieder möglich gewesen wäre.
Dann wäre es vielleicht möglich gewesen, dass sie nochmal spricht, dass sie aus ihrem Mutismus aufwacht, dass sie plötzlich erkennt, sie hat eine soziale Umgebung, sie hat eine Schwester.
Waren Sie bei der Bestattung dabei?
Ja, es war auch die Schwester dabei bei dieser Bestattung, die extra nochmal angereist kam. Und es war auch da ein recht bewegender Moment, dass hier die Frau Swielands doch jetzt ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.
Das muss man auch ganz klar so konstatieren, dass die Psychiatrie für Leute zur Heimat werden kann. So schlimm das auch klingen mag, aber das ist so.
Vergessen in der Psychiatrie. Daniel Stender hat die Geschichte von Veronika Swielands erzählt, die nach dem Krieg als junge Frau in die Psychiatrie kam und dort als alte Frau 2006 gestorben ist. Mehr dazu auf deradiowissen.de/100.
Deradiowissen 100.